Ich las die Geschichte in einem Internetportal von einem Sohn, der, nachdem sein Vater gestorben ist, im letzten Winkel des Hauses, oben unterm Dach, tatsächlich in der Schräge, vier große Boxen entdeckte und die Boxen öffnete. Und darin waren 3333 Kunstwerke, plus Bücher, plus vollgeschriebene Seiten. Und er inspiziert das und entdeckt, dass sein Vater über 16 Jahre lang heimlich, niemand wusste davon, die Bibel in Bildern gemalt hat. Wie das geht, wie sowas losgelöst von allen Menschen, die nichts geahnt haben, funktioniert, davon erzählt Martin Wiedmann die Story seines Lebens. Sage ich einfach, das ist wirklich die Story seines Lebens. Und da reiht sich wirklich eine Geschichte an die andere. Sehr unterhaltsam, und da kann man nur hoffen, dass man selber mal irgendwo was entdeckt. Muss ja nicht gleich immer jemand sterben, aber dass man selber mal irgendwann den Fund seines Lebens macht. Ich wünsche euch gute Unterhaltung dabei.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Wenn ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Mein Vater war ja ein Vollblutkünstler. Er hat ein Doppelstudium. Er hat Kunst studiert in Stuttgart an der Kunstakademie. Und er hat Musik studiert. Und dieses Doppelstudium, dieses Künstlerische in ihm, das hat er 24 Stunden am Tag hat er das gelebt. Und für ihn gab es eigentlich nur Kreatives, für ihn gab es nur seine Kunst.
Gibt es außer Ihnen einen Bruder, Schwester?
Also wir waren, ich hatte einen Bruder, einen älteren und eine ältere Schwester, ich war der Jüngste. Und wir haben in den Räumen, in denen wir hier gerade sitzen, haben meine Eltern und meine zwei Geschwister gelebt. Und dann kam ich zur Welt und für mich war hier kein Platz, die Wohnung war schlichtweg zu klein. Ich bin 1957 geboren und dann hat man mich outgesourced, wie man neudeutsch sagt, zu meinen Großeltern auf die Schwäbische Alb. Und da bin ich eigentlich die ersten 6, 7 Jahre, habe ich dort gelebt bei meinen Großeltern. Als ich dann zur Schule kam oder kommen sollte, hat es geheißen, ich soll jetzt auch nach Stuttgart.
Von der Alb nach Stuttgart?
Von der Alb nach Stuttgart, aber von der Alb bin ich nach Stuttgart gefahren und das war für mich ein Riesenschock. Meine Eltern kannte ich ja gar nicht und meine Geschwister auch nicht. Und ich habe nur geweint. Ich habe wochenlang, war das ein Schock für mich. Weg, also war ein richtiges Trauma, weg von meinem Umfeld, von meinen Großeltern, die ja eigentlich meine Eltern waren, also gefühlt. Und ja, da war ich jetzt. Und dann habe ich halt irgendwie so langsam meinen Vater, meine Mutter so ein bisschen besser kennengelernt. Und eigentlich war mein Vater dann gar nicht da. Der war tagsüber hier, wo wir jetzt hier sitzen, in der dann eröffneten Galerie, die er dann aus dieser Wohnung hat, eine Galerie gemacht. Und abends hat er Musik gespielt. Und in mehreren Orchestern. Er war in der Staatsoper in Stuttgart. Hat da gespielt und in ein paar anderen im Süddeutschen Rundfunkorchester und noch zwei, drei andere Orchester. So, aber abends war der meistens mit seiner Musik beschäftigt. Und das war auch sein Auskommen, damit hat er einigermaßen regelmäßig irgendwie ein paar D-Mark damals verdient. Weil von der Kunst allein konnte man damals nicht leben und kann man heute auch nicht leben. Und insofern war ich eigentlich schon von früh auf, war ich irgendwie auf mich allein gestellt. Und mein Vater hat dann arrangiert, dass ich in der Stuttgarter Staatsoper im Kinderchor mitmachen darf, mitsingen darf. Und damit dann auch mein erstes Geld verdient und haben mir so eine gewisse Eigenständigkeit, Selbstständigkeit schon als Kind mir angeeignet und habe eigentlich das ja bis heute durchgezogen, dass ich halt immer für mich selber sorge und mich nicht auf andere verlasse. Aber die Frage war ja, was war mein Vater für ein Mensch? Er war ein unglaublicher Schaffer, ein unglaublicher Macher. Er war kein Familienmensch, das kann man sagen. Er hat sich um die Familie eigentlich nicht gekümmert. Und wenn man jetzt so alles sieht, was er so alles gemacht hat in den Jahren, dann meine ich, er hatte drei Menschenleben. Er hat so viel Er behauptet von sich, er hat 30.000 Bilder gemalt. Dann war er Musiker. Dann hat er geschrieben, er war literarisch sehr gut. Er kann sich unglaublich toll ausdrücken. Also hat mehrere Bücher geschrieben. Er war ein Tausendsassa. Er war überall aktiv. Er hatte mehrere Galerien geleitet. Ja, und er war immer unterwegs. Er hat immer neue Ideen gehabt.
Hat man dann als Sohn auch mal, also heute vertreiben sie und weisen darauf hin, auf das Werk des Vaters, aber hat man nicht seinerzeit auch mal Hals gehabt, so einen Hals, was ist mein Vater, ich will keine Kunst, ich will nichts, ich will mit dem gar nichts zu tun haben?
Ja, wissen Sie, wenn man das gar nie anders erlebt hat, ich kann das ja gar nicht anders, für mich war das ja der Normalzustand, dass mein Vater nicht da ist und meine Mutter auch arbeitet und dass ich einfach da jetzt mich selber organisieren muss, ich kann das nicht anders. Heute undenkbar, wenn ich sehe, wie meine Kinder groß werden, das ist wie Tag und Nacht.
Und dann starb der Vater.
Nee, da muss ich noch eine Klammer aufmachen. 5 Monate bevor mein Vater starb, habe ich aufgehört, bei der Bank zu arbeiten. Ich hätte nach London müssen und ich wollte nicht mehr nach London umziehen. Wir hatten gerade einen 3-Jährigen, unser Sohn war gerade 3 Jahre alt. Und nochmal von vorne anfangen, das wollte ich nicht. Und habe dann beschlossen, ich höre auf mit einem Fulltime-Job. Ich sage der Bank Ade und haben uns im besten Einvernehmen getrennt. Dann starb mein Vater. So. Und dann war die Frage, was machen wir hier mit diesem
was
Haus?
Was passiert mit dem Haus?
Was passiert mit dem Haus, mit dieser Galerie, mit dieser ganzen Kunst, mit all den Sachen? Und eins war klar, wir müssen erstmal hier Ordnung schaffen in diesem Haus. Mein Vater war ja Kriegsgeneration und die haben eine Eigenschaft, die können sich von nichts trennen.
Richtig.
Man könnte es ja nochmal gebrauchen.
Richtig, ja. Ganz genau.
Und entsprechend voll war das Haus. Und da haben wir hier 16 Container, also große Container, haben wir hier entsorgt. Und wenn sie dann durchs Haus gelaufen wären, hätten sie immer noch gesagt, hier muss man mal entrümpeln. Es war immer noch voll.
Hier brauchen wir noch mehr 16 Container.
Ja, und bei dieser das, also es war eine Woche Arbeit mit 3-4 Leuten, habe ich dann hier im Haus ganz oben im Dachboden in der Schräge, also ganz hinten, 4 so große Kisten gefunden. Da habe ich natürlich reingeschaut, bevor ich das da irgendwie entsorgen würde, was das ist. Und da waren lauter Bücher drin, da waren lauter Bilder drin, voller ganz viele Bilder, ganz viele Bücher. Kunst von meinem Vater, das habe ich sofort nicht erkannt. Aber ich wusste zunächst nicht, was es ist. Aber mein Vater war ja schlau, hat auch die Auflösung, es waren 4 so Boxes, in einer der Kisten war die Auflösung drin.
Ah, die Erklärung zu den Bildern.
Nein, seine Memoiren, seine Aufzeichnungen zu seiner Wiedmann-Bibel. Ah. Und da hat er niedergeschrieben, handschriftlich auf 30, 40 Seiten, was er da gemacht hat, seine Motivation, seine Gedanken, was die Bibel in ihm ausgelöst hat, wie die Bibel sein Leben verändert hat. Seine Gedanken zur Bibel und seine Mission hat er auch da reingeschrieben.
Wie lautete die?
Also er wollte seine Wiedmann-Bibel mit allen Christen auf der Welt teilen.
War er gläubig?
Eigentlich nicht, aber er hat 16 Jahre ja die Bibel gemalt und die Bibel übersetzt.
Moment mal, 16 Jahre?
Ja. Also muss man sich so vorstellen, er hat...
Haben Sie ein Exemplar da, dass man das mal zeigen kann hier oder...
Also mein Vater hat sich ganz viele verschiedene Bibelausgaben besorgt. Er hatte 40 Bibeln zur Auswahl, oben im obersten Stock in seinem Atelier. Verschiedene Versionen, Lutherbibeln und die unterschiedlichsten Bibelvarianten. Und hat er versucht, die Bibel zu verstehen. Er hat jeden einzelnen Vers, jeden Psalm, jede Bibelstelle in ein Bild übersetzt. Und wenn er in einer Bibelausgabe es nicht verstanden hat, hat er in anderen nachgeschlagen, so lange, bis er diese Szene, diesen Psalm, diesen Vers, diesen Abschnitt wirklich verinnerlicht hatte, um dass er es in Bild übersetzen konnte.
Woher kam das Interesse? Hat er das in seinen Memoiren auch niedergeschrieben? Wie jemand auf einmal sich mit der Bibel beschäftigt und dann so intensiv? Das ist ja eine Forschungsarbeit.
Ja, das ist eine Forschungsarbeit. Ja. Also der Ursprung war ein Auftrag in Stuttgart, die dortige Pauluskirche in Stuttgart-Zuffenhausen, die stand zur Renovation an. Und die wurde ausgeschrieben, dass man die innen mit biblischen Bildern gestalten soll. Und da hat er sich beworben und hat dann auch nach 2 Jahren Warten den Zuschlag bekommen. Er durfte die Pauluskirche in Stuttgart innen ausmalen. Und die habe ich zum ersten Mal gesehen, am Tag seiner Beerdigung. als seine Schwestern mich fragten, warst du denn schon in der Pauluskirche? Ich musste zu meiner Schande gestehen, nein, da war ich noch nie. Ja, da muss ich unbedingt hingehen. Also bin ich da, ich lebe in der Schweiz, war zufällig jetzt da, war in der Beerdigung, bin dann nachher noch, dachte, na, fahre ich halt mal hin, wenn die Schwestern das so sagen. Und dann bin ich da rein, ich war überwältigt.
Also das muss doch, was ging da in einem Sohn vor, der von seinem Vater das nicht weiß?
Ja, ich war sprachlos, wie ich da reinkomme. Und diese riesen Fresken, 10 Meter, 12 Meter hohe Fresken, ringsrum die ganze Kirche ist bemalt in seinem Malstil. Also es war unglaubliche Arbeit, was er da... Und die Farben, es war doch dann schon fast 30 Jahre alt, die Farben haben geleuchtet wie am ersten Tag. Die haben mich richtig angestrahlt und das war unglaublich. Und das war, glaube ich, so der auslösende Moment, wo ich dachte, wow, der hatte wirklich was geleistet. Weil bis dahin habe ich mich eigentlich für meinen Vater gar nicht sehr interessiert. Ich wusste auch nichts über ihn. Weil er hat sich auch nicht für mich interessiert. Er hat sein Leben, ich hatte mein Leben. Und deswegen war da irgendwie, das war eigentlich bis dahin fast ein fremder Mensch für mich. Jetzt mal extrem.
Wie am Anfang, die ersten 6 Jahre, war er auch fremd. Hat sich irgendwo durchgezogen.
Hat sich durchgezogen.
Das ganze Leben.
Genau. Er hat sich eigentlich nicht für mich interessiert und ich mich auch nicht groß für ihn. Und deswegen weiß ich auch nicht so viel über ihn. Jetzt weiß ich viel mehr, weil jetzt habe ich 5 Jahre lang eigentlich Forschungsarbeit betrieben, habe ganz viel Unterlagen gefunden. Eins war gut, er hat alles aufgeschrieben, hat endlose Abhandlungen formuliert und geschrieben.
Wenn wir da mal reingucken in das Buch, irgendeine Bibelstelle, die er da gemalt hat, er hat doch eigentlich Bibelstellen interpretiert, oder?
Ja, er hat, wie gesagt, hat die Bibel studiert, er hat die Bibel verstanden und hat jede Bibelstelle im Bild übersetzt. Und diese Übersetzungsarbeit ist ja das Unglaubliche.
Also das ist
es, es gibt ja die Bibel in nahezu 500 Sprachen. Und das ist eigentlich die 501. Sprache, die Bildsprache.
Bildsprache.
Und die gilt global. Jeder kann Bilder verstehen. Jetzt mal umdrehen.
Moment. Genau, einfach mal umdrehen. Boah.
Also wenn wir hier zum Beispiel, jetzt sehen wir, wie er die Adam und Eva dargestellt hat. Wie der Adam der Eva den Apfel reicht. Und die vielen Hände von der Schlange.
Wie nennt man denn diesen Kunststil?
Polykon. Und das Poly kommt aus dem Griechischen,
ja.
heißt viel.
Ja,
und Kon oder Ikon heißt Flächen, Ecken.
Gestalt, ja.
Viele Flächen, viele Ecken. Und wenn Sie genau hinschauen, hat er alles in Winkeln gemalt, von 45, 60 oder 90 Grad. Und mit dieser Winkeltechnik, mit dieser Polykonstil kann er alles ausdrücken. Menschen, Tiere, Gefühle, Landschaften, einfach alles.
Also nochmal zurück, Wittmann, Sie laufen da hoch auf der Dachboden, haben schon 16 Container draußen und dann sind da 4 Boxen, Aluboxen da oben. Und die machen sie auf und dann kommt ihnen das entgegen. Was war das für ein Gefühl?
Zunächst mal war es ein überraschendes, überwältigendes Gefühl. Aber ich musste erst entschlüsseln, was es ist. Mein Vater, eben, er wollte seine Mission war, seine Bibel mit allen Christen zu teilen. Und das hat er versucht. Er hat zahlreiche Verlage angeschrieben mit seiner uralten Schreibmaschine, so eine schwarze Schreibmaschine, so eine mechanische.
Ja.
Muss er ganz fest draufdrücken müssen. Ja. Wenn sie sich verschreiben, brauchen sie einen Tippex. Gibt es ja heute gar nicht mehr. Hat er die Verlage kontaktiert und ich habe die Antwortschreiben gefunden und teilweise haben den Brief zurückgeschickt. Und da steht so sinngemäß drin, herzliche Gratulation zu diesem einmaligen, ganz besonderen Werk. Aber leider müssen wir mitteilen, dass wir nach eingehender Prüfung nicht in der Lage sind.
Das Übliche.
Weil, war auch gut nachzuvollziehen, weil die Technik einfach nicht so weit war. Man konnte damals schlichtweg nicht 3.333 Bilder, und so viel hat er gemalt, in Buchform produzieren. Da hätte, entweder wäre das unbezahlbar gewesen, oder aber die Qualität wäre so schlecht gewesen, dass es auch wieder nicht wertvoll gewesen wäre. Insofern hat er keinen Verleger gefunden. Dann war er frustriert, hat es in die Kisten verpackt und hat auch noch reingeschrieben, er hoffe, dass eines Tages jemand seine Wiedmann-Bibel finden wird und was damit anfangen kann.
Hat er sie auch so tituliert, Wiedmann-Bibel?
Nein, den Namen habe ich,
okay.
Den habe ich dann geprägt oder entwickelt. Ja. Wie ich eingangs gesagt habe, ich habe gerade aufgehört mit Arbeiten, vor ein paar Monaten davor. Insofern hatte ich eins, nämlich Zeit. wäre ich noch in meinem Bankjob gewesen, ich hätte keinen Tag dafür.
Womöglich hätten sie hier in die Firma reingeschickt und die hätte gesagt, man hat alles leer, schmeißt alles raus. Und
genau. Dann wär, genau. Da hätte ich jemanden beauftragt. Ja. Und dann wär dieser Schatz nie geliftet worden, nie gefunden worden. Aber jetzt hatte ich eins, Zeit. Ja, ich hatte wirklich Zeit. Und habe ich gedacht, also jetzt hat mein Vater dieses unglaubliche Ding und diese Bibel da gemalt. Und das ist ja schon, habe ich langsam begriffen. Und da muss ich jetzt was mitmachen. Das versuche ich jetzt.
Hatten Sie vorher schon irgendeine Beziehung zur Bibel? Oder
nein.
Sie haben ja gesagt, Kirche gehen Sie nicht rein. Und, nein,
hatte ich alle.
Zuffenhausen, Stuttgart-Zuffenhausen. Und auf einmal wird man mit Dingen konfrontiert. Man kann es entweder, sein Wunsch war doch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Leute,
er wollte den Leuten einen
Zugang schaffen zum Wort Gottes eigentlich.
Genau, er wollte den Leuten einen neuen Zugang zur Bibel schaffen.
Ja.
Und er hat auch geschrieben, damals, es gibt auf der Welt 1 Milliarde Analphabeten, mittlerweile sind es wahrscheinlich eher 2 Milliarden. Leute, die nicht lesen und schreiben können, das ist eigentlich ein Weg, visuell den Leuten die Bibel näher zu bringen. Was er eigentlich nicht wissen konnte, ist, dass die heutige junge Generation nur noch visuell denkt. Die sind nur noch in Facebook und Instagram.
Insta lässt
grüßen. Die lesen keine 1000-seitige Bibel. So aber die gucken vielleicht nur die Bilder an und arbeiten so mit der Bibel. Und insofern hat er eigentlich was geschaffen, was für die heutige Zeit genial ist.
Aber nun setzen Sie ja alles dran, dass das bekannt wird.
Ja, und dann habe ich gedacht, naja, also probiere ich mal was. Und dann war es schwierig. Dann habe ich gedacht, also das Wichtigste ist eigentlich, man braucht diese Bibel in digitaler Form. Und das konnte mein Vater gar nicht machen, weil die Digitaltechnik, die gab es gar nicht im letzten Jahrhundert. Ja? Und dann wollte ich das alles mit meinem eigenen iPhone abfotografieren. Und dann dachte ich, nee, das ist ja auch nicht, das ist ja nicht gut, das ist nichts. Nee. Und dann habe ich eine Firma gefunden, die haben so einen Museumscanner, da kann man riesige Bilder, kann man da scannen in bester Qualität. Ja, und dann haben die mal ein Angebot gemacht, was es kosten würde, die 3333 Bilder zu digitalisieren, zu scannen, zu fotografieren.
Und dann starb der Jubel auf den Lippen.
Dann starb der Jubel auf den Lippen. Und naja, so viel Geld wollte ich jetzt auch nicht gerade schon ausgeben. Aber habe ich dann, bin dann in mich gegangen, gesagt, also wenn ich das nicht mache, dann komme ich gar nicht weiter. Also das ist ja zwingend nötig. Also haben wir alles digitalisiert. Dann hat eine Person dort, er hat 3 Monate lang jedes Bild in diese Maschine gelegt und angepasst und gescannt.
Mit der Lupe, ja.
Genau. Und mit diesen digitalen Daten von bester Qualität haben wir dann angefangen, was zu produzieren. Auf dem Smartphone können Sie die App runterladen. Und dann haben wir hier ja, sämtliche Bilder drin, die mein Vater gemalt hat. Und Sie haben da ganz toll eine Suchefunktion. Sie können sich Ihre Bibelstelle suchen. Sie können die Bibelstelle markieren. Und
die App ist for free oder ist das?
Die kostet 5 Euro.
Ja, gut.
So wie eine Schutzgebühr. Ja. Man kann die teilen, man kann es ausdrucken, man kann es als Dia an die Wand werfen. Also haben Sie jede die Möglichkeiten.
Also angenommen, ich würde sagen, 2. Korinther 5, Vers 10.
Jetzt haben Sie aber gerade was Schwieriges. Jetzt gebe ich mal 1 Korinther.
Ja.
Mal gucken, ob er da was findet. Da findet er überall, wo mein Vater Korinther geschrieben hat. Jetzt können wir da reingehen, in der Apokalypse wohl. Jetzt haben wir da die Korinther und dann haben wir da Texte drunter. Das ist auch noch interessant. Mein Vater hat nämlich, das habe ich dann auch noch gefunden, 1200 Seiten handschriftlich zu jedem einzelnen Bild seine Interpretation geschrieben zu diesem Bild.
Wie macht man das? Von der Zeit her, Entschuldigung.
Es ist 1200 Seiten handschriftlich in Büchern, da steht dann Apokalypse, Bild Nummer 98,
ja,
und dann seine Interpretation zum Bild 98 in der Apokalypse. Dann haben wir sogar eine Virtual Reality gemacht, da ziehen sie so eine Brille, ja, auf, und in dem Moment sind sie weggebeamt, sind sie in einer anderen Welt, stehen sie mitten in der Bibel, stehen sie mitten im Garten Eden.
Wie mit Eva gerade im Adam.
Genau.
Und man sagt, mach's nicht.
Genau. Und sie haben die Hintergrundgeräusche, der Vogelgezwitscher im Garten Eden. Und so haben wir mehrere Szenen, haben wir so mit aus der Wiedmann-Bibel virtuell mit dieser Brille nachgestellt. Also irrsinnig. Und die Leute, die das aufhaben, diese Brille, die sind erstmal weg. Wenn die,
geflasht ohne Ende.
Die sind geflasht. Das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie erlebt.
Das kann man vorstellen. Also
aber das war alles nur möglich, weil wir das gescannt haben mit diesen digitalen Daten.
Ja.
So, und dann war eigentlich klar, eine Bibel braucht es auch in Papierform, in haptisch. Die Bibel muss haptisch sein, die kann nicht nur digital sein,
klar.
Die muss auch haptisch sein. Und da war ich auf der Buchmesse in Frankfurt und habe da den Michael Klett auch da einen Termin mit ihm gehabt. Und der hat mir gesagt, also, du musst unbedingt ein Buch machen. Und zwar, du musst eine Art-Edition machen, ein wertvolles Kunstbuch, limitierte Auflage, was ganz Besonderes. Und danach kannst du dann, wenn das mal verkauft ist, dann kannst du dann Taschenbücher machen und einfache Ausgaben, aber du musst mit der Luxusversion anfangen.
Das ist die Luxusversion hier.
Genau. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, wenn das ist nur ein Band, das sind insgesamt zwei Bände. In ein Band geht es nicht.
Luxusversion der Wiedmann-Bibel. Ist das der Hammer? Wie schwer ist denn die?
Also beide Bände sind 12 Kilo. Die kommt im Schuber. Ja, und dann aber dachte ich, aber jetzt einfach
ich hör zu.
Aber so ein Buch produzieren ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Wie mache ich denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja kein Verlag. Und habe dann auch wieder, in der ganzen Geschichte gibt es leider Zufälle und immer wieder neue Türen, die aufgehen. Habe dann Kontakt gekriegt zur Deutschen Bibelgesellschaft, die zufällig auch in Stuttgart sitzt. Mhm. Und durfte denen die Geschichte erzählen, wie ich es jetzt Ihnen auch ein bisschen erzähle und ein bisschen näher bringen. Und die waren Feuer und Flamme, haben gesagt, ja toll.
Das kann man vorstellen.
Wenn wir da machen wir mit. Wir sind da der Verlag, wir sind der Herausgeber und wir machen den Vertrieb. Und so habe ich natürlich sofort einen Top-Name gehabt. Deutsche Bibelgesellschaft gibt es seit 200 Jahren, kennt jeder. Und die haben das Buch dann aufgelegt. Wir haben es dann entwickelt, haben dann einen Layouter, der die ganzen, auch die Texte gesetzt hat und halt die Layouts macht, die Gestaltung des Buches. War eine zweijährige Arbeit. Zwei Jahre haben wir da hart gearbeitet.
Dann ist die ja noch gar nicht, das ist ja erst jetzt.
Die ist letztes Jahr erschienen, Anfang letzten Jahres, ja. In limitierter Auflage. Wir haben genauso viel, wie es Bilder gibt, gibt es auch Wiedmann-Bibel.
3.333.
Genau. Wovon 333 in Gold sind. Ja, und die sind auch nahezu vergriffen, haben wir nur noch ein paar wenige. Und diese Ausgabe, diese Wiedmann-Bibel Art-Edition, die überreiche ich jetzt an Museen, an Persönlichkeiten, an Leute, die mir nahestehen. Also ich war zum Beispiel, ganz tolles Erlebnis, ich war in Südafrika, in Kapstadt, beim Archbischof Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger. War bei ihm zu Hause mit seiner Frau zum Tee. Ich komme da rein in sein Wohnzimmer und der Mann steht dann auf und fängt erst mal an zu beten. Und die Luft, der Raum war geschwängert von einer Atmosphäre, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. Das war unglaublich. Und dann so einen Mensch zu begegnen, der jetzt plötzlich vor mir sitzt und ich ihm die Geschichte meines Vaters erzählen darf und er wirklich beeindruckt war. Und er schreibt mir jetzt regelmäßig E-Mails und drückt seine Bewunderung aus. Er hätte wieder in der Wiedmann-Bibel geblättert und gelesen und das ist einfach unglaublich. Und wenn so ein Mensch so eine Bewunderung ausdrückt, das ist so ein bisschen das Benzin, wo mich dann am Laufen hält.
Ja.
Ja, solche Bestätigungen von solchen wunderbaren Menschen.
Also ich reinkam in die Galerie, sah ich ein Foto von Ihnen und dem Papst.
Genau.
Hat er auch was gesagt?
Der hat auch was gesagt, ja. Also das war auch... Also ein Ziel war, ich muss es schaffen in Vatikan, ich muss den Papst treffen. Also wir haben also gemeinsam da einen kleinen Ausflug gemacht, die Ulrike, der Pfarrer und ich und noch zwei Freunde. Sind wir nach Rom gepilgert und hatten den Termin und ich durfte voller Stolz ihm die Wiedmann-Bibel und ich habe für ihn die Ausgabe 1 reserviert von dieser limitierten Ausgabe.
Mensch, hoffentlich liest er sie
und guckt. Genau, durfte ihm die 1 überreichen und... Ja, er hat dann also seine Bewunderung deutlich zum Ausdruck gebracht und sagt dann am Schluss, ich bete für Sie und für Ihre Bibel. Und hat die Hand aufgelegt und das war einfach...
Ja. Auf Sie oder auf die Bibel? Oder auf beide?
Auf meinen Arm und auf die Bibel. Also er stand da so und hat so, ja.
Was geht da in einem vor?
Ja, es war wieder ein Gänsehautmoment und ja, ich war einfach...
Ich meine, da ist einer, hat seinen Job aufgegeben, vielmehr hat gesagt, das reicht mir's. Und dann geht es ja eigentlich erst richtig los, oder?
Ja.
Dann kommt Tutu, sitzt mal im Zimmer und trinkt einen Tee. Ja. der betet für einen, dann kommt der Papst, der betet für einen. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, hat sich Ihr Verhältnis zur Bibel, zum Christsein irgendwie verändert oder hat das irgendwo Nahrung erhalten oder ist es näher geworden?
Ja, also absolut. Jetzt bin ich eigentlich seitdem eigentlich regelmäßig im kirchlichen Umfeld. Ich muss auch immer auf Präsentationen in Kirchen selbst oder bei der Kirchenarbeit und da bleibt nicht aus, dass man einfach jetzt viel näher an der Kirche und viel näher an der Bibel ist, wenn man sich da eigentlich fast rund um die Uhr damit beschäftigt. Also das hat schon mein Leben verändert und auch meine Seele verändert, kann man schon so sagen. Ja.
Hat sich's gelohnt?
Hat sich absolut gelohnt, aber natürlich nicht finanziell. Das ist ja auch nicht, war nie mein Ziel, überhaupt nicht. Aber es hat sich gelohnt, weil mittlerweile wirklich Leute, die über die Widmerbibel sprechen, die Widmerbibel anerkennen, die mit der Widmerbibel arbeiten, sei es Theologen, sei es in der Schule, im Religionsunterricht, Konfirmanden und so weiter. Und die Anerkennung, die ich weltweit spüre, und die Feedbacks, die ich kriege von weltweit, ist einfach enorm. Und wieder, das ist wieder das Benzin, was mich am Laufen hält. Und was so spannend ist, es gehen ständig immer wieder neue Türen auf.
Zum Beispiel?
Ja, eine nette Anekdote. War ich an der Buchmesse, hat den kleinsten Stand, den man haben kann. Hatte ich so zwei Wochen noch, hatte ich noch einen Stand bekommen, bevor es losging. Und dann habe ich da so wirklich einen einfachen Stand und da kommt dann ein älteres Ehepaar vorbei und dann habe ich die Geschichte erzählt. Dann sagt die Frau zu ihm, nimm mal die Visitenkarte mit, das musst du merken. Und dann kriege ich Wochen später einen Anruf von eben dem Herrn, ob ich Interesse hätte, es war Reformationsjahr 2017, ob ich Interesse hätte, die Widmerbibel eine Ausstellung zu machen im Rahmen einer Ausstellung vom Museum of the Bible in Washington. Museum of the Bible in Washington hatte eine Wanderausstellung in Deutschland, und zwar in Augsburg, auch eine Lutherstadt, und in Wittenberg. Und da sollte ich mit meiner Widmerbibel einen Beitrag leisten und die Widmerbibel als längste Bibel der Welt und als einzige komplett gemalte Bibel der Welt sollte ich die da ausstellen. Ich natürlich sofort, Feuer und Flamme, yes, mache ich mit, ist doch klar.
Logisch.
Und dann gehe ich da nach Augsburg und baue da meinen Stand auf, meine Präsentation, meine kleine Ausstellung. Und dann war ein feierlicher Anlass im goldenen Saal, oben unglaublich. Und klassische Musik und alle im Anzug, ganz toller Anlass. Und dann treffe ich da eine Amerikanerin. Sie stellt sich dann vor, ja, Museum of the Bible in Washington und sie sei Kuratorin und es sei ja toll, was ich da hätte. Aber das sagen ja die Amerikaner schnell mal. Haben die Visitenkarten ausgetauscht und ich dachte, das war's dann. Mhm. Ja, denkste. Kontaktiert sie mich, ich weiß nicht, Monate später, ob ich Interesse hätte, in Washington im größten Bibelmuseum der Welt, im Museum of the Bible, eine Ausstellung über meinen Vater und über sein Lebenswerk, seine Widmerbibel zu machen.
Unglaublich, oder?
Und dann bin ich hier vom Stuhl gefallen.
Das kann man vorstellen.
Ja. Und dann haben die mit dem 15-köpfigen Team 6 Monate lang die Ausstellung entwickelt. Ich habe 2,5 Tonnen Material nach Washington geschifft. Und die haben das da aufgebaut. In weiß nicht, 3-4 Wochen haben die installiert und haben eine Ausstellung dahin gezaubert in einem nagelneuen Museum, mit der besten Technik, die man sich nur vorstellen kann.
Da kann man doch gar nicht mehr schlafen, oder?
Ja. Haben die eine Ausstellung gebaut auf 600 Quadratmetern. Die haben gesagt, 200 seien es, und da komme ich dahin, waren 600. Die haben wahrscheinlich Feet und Meter irgendwas verwechselt oder falsch umgerechnet. 600 Quadratmeter große Ausstellung. Unglaublich. Ich war sprachlos. Und
der Tag träumt man doch durch die Zeit, oder?
Das ist, genau. Ne? So, dann... Aber da gab es eine feierliche Eröffnung, Vernissage und so weiter. Und dann war ich da etwa eine Woche, habe ich dann in der Ausstellung verbracht. Von morgens, wenn das Museum aufging, um 9 bis abends um 6, war ich da drin. Ich wollte gar nicht mehr raus. Meine Frau wollte dann immer Shopping gehen und Washing.
Klar.
Ich habe gesagt, nee, das läuft mir nicht weg, ich bleibe in der Ausstellung. Warum? Es kam dann immer wieder, es waren viele Besucher da und da habe ich so spontane Führungen gemacht. Habe dann den Leuten gesagt, ich bin der Sohn vom Künstler, wenn sie Fragen haben, Dann haben die mich sofort unterbrochen. Was, Sie sind der Sohn vom Künstler? Ja, ist ja unglaublich. Und erzählen Sie doch mal. Und die waren teilweise zu Tränen gerührt, als sie die Geschichte gehört haben. Und haben mich dann fast angebettelt, ob sie ein Bild mit mir machen dürften. Natürlich dürfen die ein Bild mit mir machen, ist doch klar. Und da habe ich einfach gespürt, wie unglaublich, und in Amerika ganz besonders, dort die Anerkennung dieses Werkes ist. Hm. Und das hat mir unglaublich dann Spaß gemacht und Freude gemacht. Und deswegen war ich immer so gerne in der Ausstellung. Und die lief jetzt, die wurde jetzt verlängert, läuft jetzt dann demnächst aus. Hat aber jetzt schon, die Reise geht dort weiter, die Ausstellung wandert dann weiter nach Houston, Texas, in ein Bibelmuseum, in einer großen Universität.
Fliegen Sie da hin?
Da fliege ich hin, ja. Ich war jetzt seitdem mehrmals dort und natürlich gehe ich da auch wieder nach Houston dann in zur Eröffnung. Und das meine ich, es gehen immer wieder neue Türen auf. Immer wieder passiert was. Immer wieder kommen neue Ideen, neue Impulse. Und ja.
Gab es eigentlich auch Zeiten, wo Sie sagten, so jetzt Türe zu, ich will nichts mehr wissen. Hier, Wiedmann Bibel hin oder her oder digitalisieren, wer soll das bezahlen? Das sind ja sicher auch Gesprächsstoff zwischen Mann und Frau, der da das letzte Geld, sag ich jetzt mal, ne, verpulvert, in Anführungszeichen. Da muss ja jemand mitziehen als Ehepartner. Gab es Momente, wo man sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist durch?
Eigentlich nicht. Also im Gegenteil, die Frau hilft auch ein bisschen mit. Meine Kinder die waren anfänglich so ein bisschen skeptisch, was macht er da mit der Bibel und überhaupt. Mittlerweile teilen die Bilder auf Facebook oder auf Instagram ihren Freunden und die helfen auch mit, wenn sie mit Ausstellungen und ja, wenn sie Zeit haben. So ist es eigentlich ein Drei-Generationen-Projekt. Mein Vater, der es gemalt hat, ich, der es versucht bekannt zu machen und meine Kinder, die auch mithelfen. Und das ist eigentlich auch noch eine tolle Story an sich.
Wenn die mitziehen, ne?
Die ziehen mit. Ja. Und die sind mittlerweile auch stolz, weil sie halt das auch spüren, das ist wirklich was Besonderes. Und sie lesen es in der Zeitung, sie sehen es im Fernsehen und sagen dann, ja, das ist mein Großvater, der das gemacht hat. Und das erfüllt sie auch ein bisschen mit Stolz.
Und so wird das Haus hier vom Papa wieder mit Leben erweckt und erfüllt. Und
genau.
Leute kommen und gucken sich's an.
Genau. Hier haben wir jetzt, wir stellen hier zeitgenössische Künstler aus der Region, aber auch international. Und wir kriegen jetzt also permanent Anfragen von Künstlern, die hier ausstellen wollen. Mhm. Und machen hier Veranstaltungen. Und es ist so ein richtig kleines Bischu geworden, wo man gern kommt. Die Vernissagen sind immer rappelvoll. Wir können immer gar nicht alle Gäste auf einmal ins Haus lassen. Also es macht wirklich Spaß.
Noch eine letzte Frage. Das heißt ja, the world longest painted Bible. Ja, warum the world's longest, also weltweit längste Bibel?
Ja, das habe ich noch nicht erzählt. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Mein Vater hat nicht nur die 3333 Bilder gemalt und damit die ganze Bibel übersetzt. Übrigens, Chagall und Miro und Hundertwasser und Fuchs, die haben ja auch Bibeln gemalt. Das hat mein Vater auch angetrieben. Mhm. Aber die haben eben nur einzelne Szenen gemalt, die bekannten üblicherweise. Und er hat gesagt, nein, die Menschheit braucht eine komplett gemalte Bibel. Und das war auch noch für ihn so ein bisschen, was der Chagall nicht kann, ich schaffe das. Ja. So, aber auch da war er eigentlich dann kreativ. Er hat gesagt, ich male jetzt nicht einfach 3333 Bilder, ich muss jetzt auch eine besondere Form malen. Und die besondere Form hat er überlegt, macht Leporello. Also ein Ziehharmonika-Buch. Und so hat er die Bibel kontinuierlich als Ziehharmonika gemalt. Und wenn man die Leporellos aneinanderlegen, haben wir ein 1,2 Kilometer langes Bild. Was mit Sicherheit die längste gemalte Bibel der Welt ist.
Und so, in diesem Zustand, lag die in den Kisten?
Genau. So habe ich sie gefunden. Und so ist sie heute noch.
Und wo befindet sich heute das Original?
In Washington. Das Original ist ein Stapel an Leporello, der über 2 Meter hoch ist. So viele Bilder, so viel Papier, so viel Bilder sind das. Die liegen aktuell also gut verwahrt in Schaukästen, in klimatisierten Schaukästen in Washington.
Und ich habe gelesen, da gab es einen Weltrekordversuch, nämlich, und der hat auch geklappt, und einen Eintrag ins Guinness-Buch.
Ja, also anlässlich des Reformationsjahres in 2017 in Deutschland wurden wir da auch angefragt, ob wir nicht diese Wiedmann-Bibel mal komplett entfalten könnten. ja, das klingt spannend.
Ich meine 1200.
Da sind wir hergegangen, haben die nachgedruckt als Faksimile.
Ah, okay.
Das Original wird nicht
Dachgrad.
Wird nicht berührt. Als Faksimile nachgedruckt und haben dann 500 Jahre Reformation, haben wir 500 Freiwillige gesucht in Magdeburg. Dann haben wir von der vom Dom in Magdeburg, wo früher Martin Luther auch gepredigt hatte, bis zur dortigen Johanniskirche, haben wir die Bibel entfalten an einem Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst und haben das angemeldet beim Guinness Buch of Records. Mussten da also alle Beweise, amtlich vereidigten Vermesser und Zeugen und war ein tolles Event. Also da waren dann ein paar tausend Leute da, die dann diese Auswahlaktion mit bewundert haben und sind dann die Bibel abgewandert wie so ein Pilgerweg. War super. Und das haben wir wiederholt, auch hier in Stuttgart, in Bad Cannstatt.
Von bis?
Kreuz und quer durch die Altstadt.
Ach.
Am Reformationsfeiertag, am 31. Oktober 2017. Und haben es in Washington gemacht, dieses Jahr am 1. Juni. Auch ein ganz toller Ort, und zwar am Lincoln Memorial. Und da ist das sogenannte Reflecting Pool. Und der hat zufällig genau die Ausmaße dieses Faksimiles. Und da hat man auch, ich schätze mal, 800 Freiwillige, die rund um dieses Lincoln Memorial, diesen Reflecting Pool, die Bibel gehalten haben. Und es war ein unglaubliches Bild, tolles Wetter und die Leute stehen da und alle haben Freude und alle machen mit und die Kinder und die Großväter und alle sind dabei und beschäftigen sich, engagieren sich mit der Bibel.
Wer kommt auf die Ideen?
Ja, manchmal sind es meine Ideen, manchmal werde ich inspiriert von Leuten, die sagen, hast schon mal überlegt, man könnte doch auch noch das und das machen. Und das meine ich mit, dass neue Türen aufgehen. Also das hört auch nicht auf. Ich habe jetzt angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, also all die Sachen, die so passieren, rund um diese Wiedmann-Bibel-Entwicklung, weil ich kann mir gar nicht alles merken. Deswegen muss ich es aufschreiben.
Wird der Martin Wiedmann jetzt, wie sein Vater, dass er rund um die Uhr arbeitet, Ideen powert und raushaut in die Welt, um dieses Werk bekannt zu machen?
Also die Frage hat mir noch niemand gestellt, aber die ist verdammt gut. In einer Art und Weise ja. Also ich bin weder Künstler noch Musiker, aber ich bin kreativ. Und ich habe viele kreative Ideen, wie man diese Wiedmann-Bibel unter die Welt bringt, in der Welt verteilt, wie man die bekannt macht. Und ja, also Tag und Nacht ist übertrieben, aber ich denke schon permanent über neue Wege, neue Mittel, neue Ideen nach. Und mittlerweile ist es wirklich ein Fulltime-Job. Es hat klein angefangen und mittlerweile bin ich da wirklich beschäftigt. Aber es macht Spaß und eben die vielen Anerkennungen, die ich bekomme, die motivieren mich.
Vielen Dank fürs Mitreinnehmen in die Geschichte.
Ja, sehr gerne.
Ich habe noch drei Schlussfragen, die stelle ich eigentlich allen meinen Gästen. Und zwar die eine ist, wenn Sie Ihr Leben heute nehmen und das vergleichen mit vor 5 Jahren, was hat sich da am meisten verändert?
Mein direktes Umfeld. Ich bin heute, früher war ich nur in der Finanzbranche mit irgendwelchen Bankern und heute bin ich mit normaleren Menschen unterwegs und das macht Spaß. Also die sind auch alle, haben alle eine gute Story, sind alle gut ausgebildet, haben was viel erreicht, aber eben nicht unbedingt jetzt in der Finanzbranche, sondern in ganz anderen Branchen und das macht Spaß. Das hat sich verändert.
Vorletzte Frage. Gibt es ein Buch, das Sie nicht nur einmal gelesen haben?
Nein, gibt es nicht.
Sie dürfen auch sagen, ich lese nichts.
Ich lese nicht sehr viel. Also ich lese viel, aber ich lese nicht viele Bücher. Mhm. Aber es gibt kein Buch, wo ich jetzt zweimal gelesen hätte, nein.
Und die letzte Frage, Plakatfrage. Stellen Sie sich vor, Zürich, Autobahnring, das ist ein Plakat. Und Sie haben die Chance, für eine Woche dieses Plakat zu beschriften. Welcher Slogan stünde auf dem Plakat?
Entdecken Sie die Wiedmann-Bibel.
Vielleicht findet ihr ja auch irgendwann den Fund eures Lebens. Wenn ja, schreibt mir. Können wir ja eine Geschichte hier erzählen bei Superfromm. Ansonsten, nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin, bleibt Superfromm.